Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 6. September, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern und Zuschauern.
Genau, seit kurzem jetzt nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer. Und Frau Kneißl, wir haben heute an diesem Sonntag bzw. Freitag, an dem wir hier aufzeichnen, wieder eine Handvoll hochbrisanter Themen im Zentrum unseres Podcasts. Das wird natürlich meine Heimat stehen. Deutschland steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit Russland, nachdem der Drohnenvorfall in Leipzig offiziell Russland in die Schuhe geschoben wird, wurde als Maßnahme das Generalkonsulat in Bonn und das russische Haus in Berlin geschlossen. Das Ganze sorgt natürlich auch in Russland für mächtig Ärger. Weltweit ist Deutschland damit führend, was das Vorgehen gegen Russland nun angeht. Welche Folgen das für uns hier in Europa haben wird, darüber werden wir heute in aller notwendigen Tiefe und Ausführlichkeit sprechen, aber natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Dort gab es, ja, ich will mal sagen, schon fast dystopische, eskalative Ankündigung von Wladimir Selenskyj, der betont hat, dass nun auch die zivile Luftfahrt zum Ziel von ukrainischen Drohnen werden könnte. Was auch das vielleicht für Sie bedeutet, die Sie ja auch gerne mal das Land verlassen. Darüber werden wir heute hier sprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir damit gleich einsteigen, wie geht es Ihnen, wie war Ihre Woche und was macht der Spätsommer in Russland?
Vielen Dank. Der Spitzsommer ist glücklicherweise wirklich zu Hause im Moment in unserer Region, anders als im Norden. St. Petersburg hat Dostojewski-Wetter schon, Regenschauer, Schnürlregen. Aber bei uns ist eben dieser Altweibersommer, dieser Spätsommer eingekehrt, und das macht es leichter, dann die 6 Monate Winter vielleicht sich darauf geistig vorzubereiten. Uns geht es Gott sei Dank soweit gut. Die Baustelle hält mich auf Trab im wahrsten Sinne dieses Wortes. Also ich bin viel auf Achse zwischen Kochen, Baumaterial kaufen, Dinge koordinieren, und das nimmt viel, viel Zeit und viel Kraft in Anspruch. Dazwischen arbeite ich fürs Büro, bereite meine Stunden vor für nächste Woche. Hab dann, wenn alles klappt, in Moskau einige Termine, auch für Unterricht, dann Jekaterinenburg. Und gegen Ende des Monats werde ich in Vladivostok sein, falls alles klappt. Das von Ihnen angesprochene Drohszenario von Selenskyj, auf das wir später dann noch eingehen werden, betrifft ja den russischen Luftraum in seiner Gesamtheit. Das heißt, trifft auch für Inlandsflüge zu. Also ich spiele jetzt gar nicht mit dem Gedanken, Russland zu verlassen, das überhaupt nicht, sondern es geht darum, wie kommen wir alle sicher beispielsweise, ich meine jetzt sicher, ja, wirklich in Form von physischer Sicherheit, zum Jugendfestival nach Jekaterinenburg bei diesen Drohungen. Wir werden später dann darüber noch sprechen. Aber ansonsten, Spätsommer ist da, Baustelle hält mich auf Trab. Dazwischen ordne ich meine Bücher. Ich habe jetzt endlich einige der Kartons ausgepackt. Dinge, die ich in 6 Jahren nicht gesehen habe. Also ich verließ ja Österreich 2020. Da freut man sich einfach, wenn man dann die eine oder andere Kiste aufmacht und Fotos findet, Bücher findet, die man schon lange nicht mehr in Händen hat. Also ich feiere hier sozusagen mein tägliches Weihnachten, indem ich auspacke.
Ein wenig Nostalgie auch an dieser Stelle, die guten alten,
ja,
Zeiten, die man dort dann wieder hervorkramt in diesem.
Es ist dann eine komische Mischung an einer Verwirrung von Gefühlen da, aber mein Zuhause ist jetzt hier. Und ich darf das nochmals betonen, es machen mir die Österreicher in ihrer Gesamtheit so leicht, keinerlei Funken von Heimweh zu haben, weil mich einfach dauernd irgendwelche Attacken erreichen, Verfahren, plus eben der Wunsch, mir die österreichische Staatsbürgerschaft zu entziehen, die Debatte, wie das Ganze abläuft. Also ich habe Österreich vor 6 Jahren den Rücken gekehrt. Ich habe damals einem jüdischen Bekannten gesagt, der meinte, naja, es zieht ein gewisser dunkler Schatten auf. Das war 2021, da war ich damals nochmals kurz in Österreich für ein paar Wochen. Ich hatte ja vorher schon nach Frankreich gezogen und habe mich dort in Airbnbs durchgeschlagen. Aber ich hatte dann eine Miete in Frankreich gefunden. Ich war ganz kurz nochmals in Österreich. Ich erinnere mich an dieses Gespräch mit dem jüdischen Bekannten. Ich sagte ihm, ich gehe jetzt oder ich bin bereits gegangen, weil in 5 Jahren ist es zu spät.
Das war in weiser Voraussicht, was Sie damals schon gemacht haben. Viele sind ja jetzt in der, sag ich mal, kritischen Szene, mit denen ich auch in Austausch stehe, nach diesen Ankündigungen, spätestens seit diesen Ankündigungen aus Berlin, wird mit dem Gedanken gespielt, Deutschland den Rücken zuzukehren, zu verlassen. Einige hat es auch schon während der Corona-Zeit aus diesem Land getrieben. Es ist ein wahrlicher Exodus, den wir hier auch erleben, der sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Und Frau Kneißl, wir kommen dann jetzt auch mal auf das zu sprechen, was die Welt bewegt hat in den vergangenen 7 Tagen. Und wie ich eingangs schon erwähnt hatte, es war vor allen Dingen oder es ist vor allem Berlin, das im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit steht, nachdem am Dienstag der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul auf einer Pressekonferenz in Berlin Russland die Verantwortung für den Drohnenfund auf dem Flughafen in Leipzig-Halle von Anfang August zugewiesen haben. Konkrete Beweise benannte Dobrindt dafür nicht. Es handle sich vielmehr um das Ergebnis einer Gesamtbetrachtung, so der Minister. Deutsche Geheimdienste würden schon länger hybride Aktionen gegen die Unterstützung der Ukraine beobachten. Im Leipziger Fall würden Drohnenkonfigurationen, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine bekannt seien. Die Drohne und die Planung bezeichnete Dobrindt als professionell, während er abschließende Tatausführung Low-Level-Agenten zuordnete. Ja, die Bundesregierung hat daher eine Reaktion beschlossen, die Dobrindt als verhältnismäßig bezeichnete. Wadephul hat die Kernpunkte der beschlossenen Maßnahmen verkündet. Unter anderem wird das einzig noch außerhalb Berlins verbliebene Generalkonsulat der Russischen Föderation in Bonn zum 18. September, Entschuldigung, geschlossen, sowie dem Russischen Haus der Kultur und der Wissenschaften in Berlin wird gekündigt. Das Haus selbst gehört der Russischen Föderation. Das Grundstück ist allerdings durch einen langfristigen Pachtvertrag gesichert. Die Bundesregierung werde zudem weitere Listungen von Personen für EU-Sanktionslisten vorschlagen. Außerdem seien schärfere Einreisekontrollen und mehr Druck auf die Schattenflotte geplant. Er habe den russischen Botschafter ins Außenministerium bestellt, so der Minister abschließend. Ja, Russland hat darauf auch schon reagiert. Sie sprachen von einer beispiellosen Aktion. Es wurden als Gegenmaßnahme die Goethe-Institute in Russland, in Moskau und in St. Petersburg und Jekaterinenburg. Diese werden nun geschlossen. Ja, Frau Kneißl, bevor ich mich jetzt hier in Details verliere, es gibt viele, die aus den kritischen Kreisen oder sagen wir es anders, es gibt eine Mehrzahl, eine große Mehrheit der Menschen, die sich mittlerweile Sorgen macht, ob wir jetzt mit diesem Schritt Russland offen den Krieg erklärt haben. Daher meine Frage zu Beginn an Sie: Sind wir damit mittlerweile spätestens jetzt offen im Krieg mit Russland, Frau Klasse?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere an die Worte ihrer früheren Außenministerin Annalena Baerbock, dann sagte diese im Europaparlament, ich glaube, es war im Sommer 2022, Deutschland und Russland befänden sich im Krieg. Das war ihre Aussage damals in Straßburg, glaube ich. Aber das ist so im Dunkeln im Hinterkopf. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich hier vielleicht irre. Und diese Aussage von Baerbock hat damals für einige Schlagzeilen gesorgt, wie sie eben nebenbei so Deutschland mal den Krieg erklärt hatte, pardon, Russland den Krieg erklärt hatte und damit Deutschland in etwas hineingeritten. Aber ich glaube, Baerbock hat hier nur etwas ausgesprochen, was in Deutschland vielleicht mittlerweile so etwas zu einem Grundtenor geworden ist. Baerbock sprach vom Krieg auf der Pressekonferenz letzten Dienstag, die ich nicht gesehen habe, aber nur nachgelesen in Zitaten. Auf dieser Pressekonferenz der beiden Bundesminister eben für Äußeres und für Inneres wurde nicht vom Krieg gesprochen, aber der gesamte Grundtenor dieser Pressekonferenz lief doch auf eine kriegerische Konfrontation Deutschlands, Russlands hinaus. Es wurde der Terminus hybride Kriegsführung dauernd verwendet. Aber hybride Kriegsführung, asymmetrische Kriegsführung, das sind, wenn man so will, Unterkategorien militärischer Konfrontation. Und ich würde sagen, alle Staaten sollen in ihren Beziehungen vom Einsatz von Gewalt Abstand nehmen. Also es geht ganz klar um den diplomatischen Weg, um die Verhandlungslösung und dafür hat ja auch die Satzung der Vereinten Nationen einiges normiert. Ja. Also es gibt sowas wie den Internationalen Gerichtshof für den Rechtsweg, wenn es um staatliche Auseinandersetzungen geht. Man könnte, ja, ich sage ja nur, es wäre nur mal eine Hypothese, man könnte ja von deutscher Seite her den Internationalen Gerichtshof anrufen und sagen, wir haben hier ein Problem. Man möge bitte eine Sachverhaltsuntersuchung machen, was ist wirklich in Leipzig passiert. Aber nein, man wählt sozusagen sofort das Wort, ich zitiere Kanzler Merz, Russland muss dafür die Strafe zahlen. Ich glaube, das ist das originale Wort, der originale Wortlaut. Also Strafe. Deutschland bestraft Russland. Man spricht von Strafmaßnahmen, nicht von zusätzlichen Sanktionen. Man spricht nicht vom Gleichklang mit den europäischen Partnern. Man spricht von bilateralen deutschen Strafmaßnahmen, die also offenbar parallel oder zusätzlich zu den EU-Sanktionen erfolgen sollen, wenn ich das so richtig verstehe. Aber ich würde sagen, da herrscht ein bisschen auch eine Verwirrung der Worte und eine Verwirrung der Emotionen. Das heißt, auf dieser Pressekonferenz wurde allerhand angekündigt. Wir werden sehen, was jenseits der Schließung von Kulturinstitutionen, Konsulaten noch erfolgen wird. Ich darf hier eines vielleicht kurz nochmals anführen. Zwischen Berlin und Moskau bestand einige Jahre hindurch ein institutionalisierter Dialog, der sogenannte Sankt Petersburger Dialog. Frankreich hat den Trianon-Dialog begonnen, Österreich hatte den Sochi-Dialog, Italien hatte auch einen solchen bilateralen Dialog geplant. Was war der Inhalt? Zivilgesellschaftliche Kontakte, Kultur, auch Geschäft. Aber es ging darum, die bilateralen Beziehungen möglichst zu verdichten, trotz der Sanktionen von 2014 rund um die Krim. Deutschland hat interessanterweise diesen Sankt Petersburg-Dialog bereits vor 2022 auf Eis gelegt. Und man hat eigentlich in den letzten 12 Jahren die kulturellen Beziehungen immer mehr ausgedünnt. Es wurden 2022 sehr viele Konsulate bereits geschlossen. Nun greift man sozusagen die verbliebenen Kulturinstitutionen an. Und das sind Entwicklungen, die es nicht einmal zu den härtesten Zeiten des Kalten Krieges gab. Also man vernichtet eigentlich alles, was noch in irgendeiner Form einem Gespräch, einem akademischen Austausch, einem künstlerischen Austausch dienen könnte. Das alles wird jetzt eigentlich gesperrt.
Das ist der nächste Schritt auf der Eskalationsleiter. Das ist ganz klar zu erkennen. Und natürlich habe auch ich mich gefragt, warum man denn nach dem Anschlag auf Nord Stream, wo ja Deutschland offiziell die Ukraine beschuldigt, dahinter steht und wodurch wir in eine beispiellose Energiekrise geraten sind, keine Maßnahmen gegen die Ukraine verhangen worden sind, während bei einem Drohnenvorfall, der ja glücklicherweise abgewehrt worden ist, wo es zu keiner Energiekrise kommen wird und noch nicht mal ein Menschenschaden genommen hat und man keinerlei Beweise, wirklich handfeste Beweise dafür hat, dass Russland dahinter steht. Warum wird jetzt dieser Eskalationsweg so gegangen, während, wie gesagt, bei Nord Stream keinerlei Konsequenzen ersichtlich waren, dass...
Wir hatten am 4. August war dieser vermeintliche Anschlag am Leipziger Flughafen. Ich erinnere mich damals in der Woche darauf ein ausführliches Gespräch dazu. Ich stellte damals nur Fragen. Ja. Ich fragte in unserem Gespräch Folgendes. Leipziger Frachtflughafen, zeitgleich mittlerweile das wichtigste, offenbar Militär-NATO-Kreuz für deutsche Militärexporte oder auch andere NATO-Exporte Richtung Ukraine. Da stellt sich für mich die Frage, wie kann ein wichtiger Zivilfrachtflughafen vermischt werden mit diesen militärischen Agenten? Das ist für mich die Frage Nummer eins. Wenn ich das vermische, dann muss ich doch eine solche kritische Infrastruktur, wie sich das nennt, doppelt und dreifach sichern. Dann müsste doch um jeden Transporter müssten dort ständig Spürhunde, Sondereinsatzkräfte, GSG 9, wenn es die noch gibt, müssten dort Wache schieben. Das heißt, wie konnte eine solche mit Munition vermeintlich ausgestattete Drohne dort abgelegt werden? Das verstehe ich nicht. Ja? Und diese Fragen stellte ich uns, unserem Publikum, mir selbst vor rund 4 Wochen. Ich glaube, dazu gab es keine Antworten. Das heißt, man hat in Deutschland offenbar nicht wirklich Interesse an einer klaren Sachverhaltsdarstellung. Es wird angenommen, diese mit Munition ausgestattete Drohne wurde vom russischen Geheimdienst dort abgelegt. Ja, wie konnte die dort abgelegt werden? Wie konnte die neben einer mit Munition vollgepumpten Frachtflugzeug einfach so abgelegt werden? Warum laufen da nicht dauernd Spürhunde herum? Ja? Warum sind da nicht Kontrolldrohnen unterwegs und sehen per Video im 24-Stunden-Rhythmus, was passiert rund um diese Maschine? Das sind Fragen, die, glaube ich, niemand wirklich beantworten kann. Und es erinnert mich manches, verzeihen Sie mir jetzt hier diesen Rückgriff in die Geschichte, aber wissen Sie, als am 28. Juni 1914 der Thronfolger von Österreich-Ungarn, Franz Ferdinand seines Zeichens, ermordet wurde, war der Finger sofort in Richtung Russland. Da hieß es, das sei der russische Geheimdienst gewesen. Das heißt, das Ultimatum, das dann Österreich-Ungarn Serbien stellte im Laufe dieses Sommers 1914, das war ja in erster Linie gegen das russische Zarenreich gerichtet. Und Zar Nikolaus II. Hatte damals direkte Korrespondenz mit seinem Cousin Kaiser Wilhelm II., und schlug vor, eine Sachverhaltskommission, die beiden Monarchen korrespondierten in englischer Sprache, sprachen beide perfekt Englisch. Und Nikolaus II. Sagte, ich zitiere ihn, "Let us try to establish a fact-finding commission." Fact-finding, ja. Das waren die Worte von Zar Nikolaus II., um wirklich festzuhalten, was geschah am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Wissen Sie, Deutschland hatte damals nicht das geringste Interesse an einer Faktenuntersuchung. Und ich möchte niemanden jetzt hier in Kriegsanalogien zum Sommer 1914 bringen. Die Situation ist vielleicht sogar noch ein bisschen brisanter, weil das Waffenarsenal weltweit heute ein anderes ist. Aber von der Grundhaltung erinnert mich vieles an den Sommer 1914, dass nämlich von russischer Seite die Frage gestellt wird, warum, wieso, suchen wir die Fakten, und von deutscher Seite, nee, das waren die Russen müssen besiegt werden. Jeder Schuss ein Russ, das war das Motto, das man in der Mobilisierung damals hörte. ob in Wien oder in Berlin. Es war darauf gerichtet, Russland auf dem Schlachtfelde zu vernichten. Was viele wussten, dass das nicht gelingen würde. Daher hatte man ja sozusagen die zweite wichtige Karte im Köcher oder den Pfeil im Köcher. Das war eine Revolution. Das heißt, interne Einmischung, das war nicht eine Last-Minute-Entscheidung, Herrn Lenin aus der Schweiz in einem plombierten Zug nach Petrograd zu bringen, sondern das war eine Entscheidung von langer Hand. Und wie sehr der Wunsch da ist, in Russland die politischen Verhältnisse zu verändern, ob mit Gewalt oder wie auch immer, das ist ja auch hinlänglich bekannt.
Ich erinnere mich noch zur Zeit meiner Bachelorarbeit, die ich an der Universität geschrieben habe, in der ich auch historische Analogien zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, also dem aktuellen Kriegskurs gegen Russland und dem damaligen gezogen habe. Da erinnere ich mich noch an ein Titelbild der Münchner Zeitung, dem Vorgängermagazin der Süddeutschen Zeitung, die 1913 titelte Russland will den Weltkrieg. Ein ähnlicher Titel ist jetzt rund 100 Jahre später wieder möglich. Und auch da vielleicht noch ein Gedanke dazu. Für mich riecht das, ohne um auch dafür genaue Beweise zu haben, aber so wie die Lage aktuell aussieht, nach einer False Flag Aktion. Ähnlich wie Tonkin-Zwischenfall, der zum Vietnamkrieg führte, Brutkastenlüge damals zur Zeit des Zweiten Golfkrieges oder die Unterstellung, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Wir kennen diese Vorgänge, wir kennen die historischen Analogien und das, was sich gerade abspielt, reiht sich da eben ein. Und so werden wir vielleicht in diesem Podcast in ein oder zwei Jahren auf diesen 4. August zurückblicken und sagen, das, was damals in Leipzig geschehen ist, war der Startschuss. Ja. Aber das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Dafür gibt es ja auch unseren Podcast. Und ich möchte mal noch ein wenig auf auf das eingehen, was Russland diese Woche bewegt hat. Am Dienstagabend, also parallel zur Ankündigung von Deutschland, die nächste Eskalationsstufe loszutreten, parallel dazu warnte der Kiewer Machthaber Selenskyj zivile Fluggesellschaften weltweit vor der Nutzung des Luftraums über Russland. Er sagte wörtlich, ich zitiere, heute richten wir eine eindringliche Warnung an alle Fluggesellschaften, die den russischen Luftraum nutzen, an sämtliche Versicherer sowie an all jene, die weiterhin die wichtigsten russischen Flughäfen anfliegen. Der russische Luftraum wird vollständig unsicher. Die Sicherheit im russischen Luftraum, sie werde zurückkehren, fuhr er fort, sobald es echte Fortschritte in Richtung Frieden gibt. Bis dahin sei der Himmel über Russland Drohnen vorbehalten, nicht der Zivilluftfahrt. Wladimir Putin hat darauf reagiert bei dem SOZ-Gipfel in Kirgisistan, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Er sagte, dass die Äußerung des ukrainischen Präsidenten oder Machthabers zur Sicherheit des russischen Luftraums als ein Aufruf zum Staatsterrorismus verstanden werden können. Frau Knessel, nehmen Sie uns doch gerne mal mit, worüber wird da derzeit in Russland debattiert und wie können Sie denn, wenn Sie jetzt daran denken, womöglich innerhalb von Russland den Flieger zu nehmen, haben Sie dabei noch ein gutes Bauchgefühl?
Es ist eine gewaltige Drohung, die da ausgesprochen wird. Es haben kurz nach dieser Ansage von Selenskyj einige Flieger aus Ankara und Istanbul auf halber Strecke umgedreht. Das Hauptthema ist ja hier eine Versicherungsfrage. Das heißt, jeder Flug, jede Airline ist versichert. Und wenn es jetzt beispielsweise zu einem Drohnenabschuss oder zu einer Störung kommen sollte oder Passagiere Schadenersatz fordern, weil sie zu spät zu was auch immer gekommen sind, wie es ja gewisse Regeln in der Zivilluftfahrt ermöglichen, dann werden die Versicherungen sozusagen entsprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt, entweder die Flüge werden teurer oder die Versicherungen sagen, wir versichern diesen Flug erst gar nicht. Das ist ein Thema. Also das ist ja auch ein Thema bei den Sanktionen im Sinne von diesen Ölpreisdeckeln gewesen. Ja? Dass also Cargo mit Öl aus Russland, das mehr als 65 Dollar beträgt pro Fass, nicht versichert wird. Daher die Entstehung dieser Schattenflotte. Also es ist eine Versicherungsfrage zum einen und es ist natürlich zum anderen eine gewaltige Drohung. Ich darf hier kurz noch eine kleine Ergänzung zu Ihren Zitaten nehmen, nämlich folgende. Der ukrainische Transportminister hat genau dieses dann nochmals verpackt in einem offiziellen Schreiben. Pikanterweise, darf ich es sagen, auch dem Generalsekretär der Internationalen Organisation für Zivilluftfahrt, ICAO, das steht International Civil Aviation Organization, übermittelt. Ich habe mich ein wenig mit dieser ICAO auseinandergesetzt und man kann das internationale Recht beugen, kritisieren, man kann sagen, es gibt kein internationales Recht, wie auch immer. Ich wende dabei immer das Gegenargument ein, es gibt Themen technischer Art, wo alle, aber wirklich alle ein Interesse haben, dass das Zeug funktioniert und das ist der internationale Handel. Das ist die International Civil Aviation Organization. Alle haben daran Interesse, dass der Luftraum für die zivile Luftfahrt offen und im Rahmen des Möglichen sicher zur Verfügung steht. Das heißt, das, was hier jetzt die Ukraine auch in ihrem offiziellen Schreiben an den Generalsekretär der ICAO tut, ist in meines Wissens nach präzedenzlos, völlig präzedenzlos. Zelensky hat dann kurz danach nochmals Folgendes korrigiert oder nachgefügt. Er hat gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass die Ukraine Zivilluftfahrzeuge unter Beschuss nehmen würde mit Raketen oder Drohnen, aber er meinte, dass, wie Sie in Ihrem Zitat angeführt haben, der Himmel voll von Drohnen sei. Und daher normaler Flugverkehr nicht mehr möglich. Also wie sich das jetzt genau anbahnen wird, weiß ich nicht. Wir haben mittlerweile seit Jahren ja die Problematik, dass auf vielen russischen Flughäfen aufgrund von Drohnen es zu Verzögerungen kommt, dass man abwartet, die Drohnenattacken, dann aber der Flugverkehr meistens reibungslos wieder beginnt. Ob sich das jetzt in einer neuen Qualität verschärfen wird, weiß ich nicht. Ich habe ein Foto gesehen, ich glaube, es muss die Bild gewesen sein, das hat mir jemand zugeschickt, wo der Titel war mit einem Merz-Porträt, ist Deutschland ab nächster Woche im Krieg mit Russland. Es hat Deutschland mit der Ukraine, wie auch Großbritannien mit der Ukraine, vor einigen Monaten, wenn nicht schon vor über einem Jahr, Militärabkommen geschlossen, nicht nur zur Produktion von Waffenmaterial, sondern auch zum Teilen von nachrichtendienstlichen Informationen, sprich Ziel, Auswahl und so weiter. Lassen Sie mich hier auch noch einfügen, es gab im Atlantik just am Dienstag, also fast parallel zu dieser ominösen Pressekonferenz des Außen- und Innenministers Deutschlands, gab es eine Zündung einer Rakete israelischer Produktion, die aber von der deutschen Marine gehandhabt wird. Der Sprecher der deutschen Marine sagte, wir haben heute ein Kapitel, neues Kapitel aufgeschlagen oder Geschichte geschrieben in der deutschen Marine. Das heißt, Deutschland untermauert seine Strafmaßnahmen, wie das die deutsche Regierung nennt, mit Raketentests. Und diese Raketen, ich weiß nicht, welche Strecke, Reichweite die haben, sind es 500 oder 800 Kilometer, es ist das Raketensystem LoRa, das Deutschland von Israel erworben hat, könnte sozusagen von deutschen Panzerkreuzern Richtung Russland geschickt werden. Wenn nun die Ukraine verkündet oder vielleicht sogar tut, dass, ich nehme nochmals Ihr Zitat, das Sie in Ihrer Frage gestellt haben, dass der russische Luftraum voll von Drohnen sein wird. Wir werden sehen.
Ja, und um auch da noch mal auf diesen Raketentest zu sprechen zu kommen. Es wird hier von den deutschen Medien gefeiert. Die Überschriften lauten in etwa Marinegeschichte geschrieben. Deutsche Marine testet Superrakete in geheimer Aktion. Die deutsche Marine plant dort Pläne für eine Beschaffung der Raketen mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern. Und das natürlich rein zufällig in einer Zeit, in der ein Krieg mit Russland immer wahrscheinlicher wird. Also auch da können unsere kritischen Zuhörer die Puzzleteile entsprechend zusammensetzen. Und Frau Kneißl, wir kommen mal noch auf den SOZ-Gipfel zu sprechen. In der kirgisischen Hauptstadt in Bischkek sind nämlich Staats- und Regierungschefs zum jährlichen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ, zusammengekommen. Das sind dort Vertreter aus 21 Staaten, die hatten dort die Möglichkeit, sich angesichts des schwindenden US-Einflusses und des Aufstieges regionaler Mächte in einem sich rasch wandelnden Eurasien zu besprechen. Der zweite Gipfel hat am Montag begonnen. Im Mittelpunkt standen dabei die politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Putin hat sich dort am Rande des Gipfels zu bilateralen Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi und und Modi getroffen aus Indien. Gegenüber Xi bekräftigte Putin die Bereitschaft Moskaus, die visafreie Einreise zwischen Russland und China dauerhaft zu ermöglichen. Zudem hat er erklärt, die Beziehungen zwischen Russland und Indien würden sich weiter vertiefen. Ja, Frau Knassel, wie blicken Sie auf diesen Gipfel? Welche Erkenntnisse nehmen Sie daraus mit?
Ja, mit der Shanghai Cooperation Organization habe ich mich als Vortragende, als Lehrerin bereits in den frühen Nullerjahren immer wieder beschäftigt. Vielleicht für unsere Zuschauer ganz kurz als Hintergrundinformation. Diese Organisation besteht offiziell seit dem Jahr 2001, wurde aber in ihren Grundzügen bereits geschaffen in den 1990er Jahren, damals noch genannt die Shanghai Five. Also deswegen auch Shanghai Cooperation Organization genannt, weil eben in der chinesischen Stadt Shanghai die Gründung erfolgte. Was ist die Shanghai Cooperation Organization? Sie hat zwei wesentliche Agenten in ihrem Statut, hochinteressant. Es geht um energiepolitische Zusammenarbeit und um militärische. Und es finden hier auch regelmäßig Manöver statt. Das heißt, ob das jetzt russisch-chinesische Militärmanöver sind, ob das im Zusammenhang mit den Zentralasiaten, es sind alle Zentralasiaten, bis auf Turkmenistan, meines Wissens nach, mit an Bord, der SCO. Und eben, sie haben in diesem Mitgliederkreis zum einen wichtige Energieproduzenten, wie beispielsweise Kasachstan oder Russland, und sie haben sehr wichtige Energiekonsumenten, wie eben Indien und China. Auch der Iran ist mittlerweile Vollmitglied der SCO. Und im Gegensatz zu BRICS, dem viel zitierten BRICS-Forum, ist die SCO eine Organisation. Ich muss das auch hier immer wieder bei Debatten in Erinnerung rufen. BRICS ist keine internationale Organisation. BRICS ist ein Forum und BRICS hat keine institutionelle Grundlage. Also es gibt kein Gründungsdokument, es gibt kein Statut, es gibt kein Generalsekretariat. All das hat die SCO. Ja? Und das Statut ist nachzulesen, ein Generalsekretariat gibt es. Und Shanghai Cooperation Organization ist für mich als Lehrende, als jemand, der der sozusagen mit Rechtskategorien arbeitet und nicht nur jetzt mit irgendwelchen politikwissenschaftlichen Schlagwörtern, ist entscheidend, dass wir hier ein Statut haben. Ja? Also es ist eine verrechtlichte Zusammenarbeit. Es ist nicht nur ein politisches Miteinander, Beisammensein. Und Kirgisistan hat gegenwärtig die Präsidentschaft. Im Vorjahr war es China. Wir hatten übrigens beim SEO-Gipfel letzten September, den wir beide auch ausführlich diskutierten, einen sehr interessanten diplomatischen Durchbruch, nämlich eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Indien und China, die lange in Richtung Konfrontation zeigten, aber wo sich im letzten Jahr seit diesem Treffen in Tianjin sehr, sehr viel getan hat. Ich darf hier kurz zitieren einige Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Bishkek. Er hat das wiederholt, was man aus chinesischen Reihen immer wieder hört. Es sind neue historische Kapitel aufgeschlagen. Es geht um die multipolare Welt. Nicht mehr der Westen hat dem Rest der Welt zu erklären, wo es lang geht. Vielleicht auch, sei auch ins Tagebuch der deutschen Bundesregierung geschrieben, von wegen, wer zu bestrafen ist. Und China hat nicht unbedingt das Interesse, jetzt auch hier die USA in irgendeiner Form abzulösen. Aber China als ein wesentliches Element in dieser SCO gibt natürlich eine gewisse Themenführerschaft vor. Und die irritiert zunehmend natürlich auch Washington, weil China ist in vielen Bereichen bereits Technologieführer und es gab auch in Bishkek den einen oder anderen Stand, wo man dann diese sogenannten humanoiden Roboter neu betrachten kann, die sich alle paar Monate ändern, verbessern. Und das ist natürlich, ist und bleibt das große Thema für Washington. Also das Thema ist aus Washingtoner Sicht gesprochen nicht die Ukraine, das Thema ist und bleibt China.
Ja, und es geht auch vor allen Dingen darum, einfach zuverlässige Partner an seiner Seite zu haben, die einem nicht in den Rücken fallen und die sich an Verträge und mündliche Vereinbarungen halten. Und ich denke, das hat Russland aus den vergangenen Jahren gelernt, dass man dort im globalen Süden oder bei den direkten Nachbarstaaten in China und Indien zuverlässigere Partner hat, als das bei uns im Westen oder im besten Deutschland aller Zeiten, wie es einst der Bundespräsident nannte, zu finden ist. Und ja, Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen auch nochmal einen Blick hier in meine Heimat werfen, nach Deutschland. Denn hier finden am Sonntag, zum Tag der Ausstrahlung unseres Podcasts, möglicherweise historische Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt statt. Und es könnte, beziehungsweise das Szenario steht im Raum, dass die AfD die absolute Mehrheit bekommen könnte und damit den Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund stellen könnte, der in allen Umfragen weit führend ist. Noch bei den letzten Landtagswahlen war es die CDU, die derartige Umfrageergebnisse und Wahlergebnisse hatte. Jetzt wurden sie quasi ersetzt durch die AfD. Aber dennoch wird damit gerechnet, dass, wenn es nicht zur absoluten Mehrheit reichen sollte, und das hat Siegmund auch schon angekündigt, dass man dann in die Opposition gehen möchte, weil derzeit keine Kooperation bzw. Zusammenarbeit mit der CDU geplant ist. Das wäre eigentlich bei den Umfragen die logische Konsequenz. 40% CDU, 22, 23, nee, Entschuldigung, 40% AfD, 23% CDU. Da wäre natürlich die logische Konsequenz, wenn wir in normalen demokratischen Zeiten leben würden, dass es zu einer Koalition kommen würde. Nicht nur nach der Bundestagswahl hätte das so sein sollen, sondern jetzt auch nach der Landtagswahl. Ja, Frau Kneißl, die ganze Welt blickt nach Sachsen-Anhalt auf diese wirklich bedeutsame Wahl. Ich war auch vergangenes Wochenende in Magdeburg, durfte dort auf einer Veranstaltung des BSW als Redner auftreten. Jetzt steht die AfD im Mittelpunkt. Wie ist denn Ihre Prognose und was sehen Sie da auf Deutschland zukommen?
Ich traue mir hier keine Prognose zu und auch nicht wirklich jetzt eine halbwegs sinnvolle Kommentar von meiner Seite. Ich bin so weit weg. Ja. Ich habe nur als Lesende verfolge ich natürlich hier vieles. Aber ich komme auf einen Punkt nochmals zu sprechen, der meines Erachtens immer wieder unterschätzt wird. Sie können vielleicht die politische Ebene da oder dort ändern, aber das alles wird meines Erachtens eher in einem Patt münden als jetzt in einer großen Wolte, ja, also einer wirklichen politischen Wolte. Sie haben die Zahlen genannt, also absolute Mehrheit ist nicht drinnen für die AfD, ist wahrscheinlich für keine Partei in Deutschland oder in den meisten europäischen Staaten mehr drinnen, hat auch viel mit dem Wahlsystem als solchem zu tun. Aber mit wem will dann die AfD koalieren? Es gibt immer noch die Debatte rund um die Brandmauer, beziehungsweise das, was ich als Lesende nur so mitbekomme, ist, dass offenbar immer noch genug nicht nur Kommentatoren, sondern auch Politiker meinen, man könnte ja die AfD verbieten. Also wenn das beispielsweise jetzt die Konsequenz wäre, dass man nach einem gewissen großen Durchbruch dann am Montag, den 7. sagt, jetzt wird aber die AfD verboten, dann ist wahrscheinlich der Bär los in Deutschland. Aber man darf eines nicht unterschätzen und das möchte ich einfach nochmals festhalten. Sie können die politische Ebene irgendwie austauschen, verändern, aber Sie haben einen Verwaltungsapparat, Sie haben ein Establishment, das einfach nach ganz anderen Kriterien weiter vor sich hin wursteln wird, ja. Also ich habe das selbst, ich komme, wie gesagt, aus der Verwaltung, ich habe das ja hier schon mal gesagt. Ich war nicht in der Politik, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt als Politiker gesehen, aus dem einfachen Grund, da ich nie um Wahlstimmen kämpfen musste. Ich habe nie Wählerstimmen maximieren müssen. Ich war ernannte Fachministerin. Und ich habe mich ein Leben lang mit der Verwaltung beschäftigt. Und ich weiß, wie schwierig es ist, eine politische Ansage innerhalb einer Bürokratie umzusetzen. Daher, Wahlen sind eines, administrative Veränderungen etwas ganz anderes.
Richtig. Und ich denke ohnehin, dass es für die AfD natürlich jetzt eine Riesenchance ist, endlich mal Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber der bequemere Weg ist natürlich, in der Opposition zu bleiben und dem Niedergang der CDU einfach mit Popcorn aus der Ferne zuzuschauen. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher und bequemer für die AfD. Und darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Die CDU wird dann den Bückling machen müssen und ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken überdenken und in eine Koalition mit der Linken, SPD, womöglich auch Grüne gehen müssen. Das wird sicherlich den wenigsten CDU-Wählern wirklich gefallen. Ja, Frau Kneißl, zum Abschluss, blicken wir mal noch auf ein Ereignis, das jetzt nicht in den klassischen geopolitischen Diskurs fällt, aber das dennoch eine menschliche Tragödie ist. In Nepal hat eine schwere Sturzflutkatastrophe stattgefunden. Ich vermute, unsere Zuschauer werden es mitbekommen haben. Und diese hat mittlerweile die Marke von 1000 Todesopfern überschritten. Das teilte jetzt die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Ihren Angaben zufolge werden zudem mehr als 3.900 Menschen, darunter auch 580 Ausländer, vermisst. Mehr als 600 von ihnen sind Arbeiter von Wasserkraftanlagen entlang des Flusses Trishuli, wo die Lage weiterhin sehr angespannt ist. Sie könnte sich in einem verzweigten Tunnelsystem befinden, dessen Zugang durch Schlamm- und Geröllmassen erschwert ist. Auf chinesischer Seite der Grenze kam unterdessen infolge der Naturkatastrophe in den vergangenen Wochen 16 Menschen ums Leben. Weitere knapp 600 werden immer noch vermisst. Die nepalesische Ministerpräsidentin erklärte in einem Social-Media-Beitrag, Tausende Bürger hätten ihre Häuser, Familie und ihr Eigentum verloren. Und sie sicherte dabei den Betroffenen weitere Unterstützung zu. In einigen Gebieten seien Strom- und Kommunikationsleitungen bereits wieder hergestellt worden. Frau Knesse, wie blicken Sie auf diese menschliche Tragödie, die sich dort in Nepal und auch teilweise in China im Grenzgebiet abgespielt hat.
Mein wirklich aufrichtiges Beileid all den Opfern. Diese Katastrophe hat vielleicht auch deswegen jetzt Schlagzeilenwirkung, die nicht nur sich auf ein paar Stunden reduziert, sondern ich sehe auf CNN, in den US-Medien, wird seit Tagen in erster Linie über viele Details berichtet. Warum? Weil auch sehr, sehr viele Reisende davon betroffen sind. Nepal ist Reisedestination Nummer eins für Touristen, die vielleicht schon sehr vieles gesehen haben. Das Himalaya-Gebiet ist überlaufen von Touristen, hat natürlich diese Region auch sehr zugesetzt. Was immer jetzt hierfür die Ursachen gewesen sein mögen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Es werden die verschiedensten Szenarien dafür aufgebracht. Hauptszenario ist das Schmelzen eines unterirdischen Gletschers. Aber das, was natürlich die Berichterstattung bewegt, ist, da waren so viele Touristen dort, ja. Also das ist ähnlich wie beim Tsunami von 2004. Wenn in Pakistan Hunderttausende untergehen, dann schwindet das sehr bald wieder aus den Medien. Der Tsunami vom 26. Dezember 2004 hat einfach sehr viele Touristen zum Opfer gehabt und wurde daher entsprechend auch lange diskutiert. Die Situation ist für Nepal eine grauenhafte, weil das Land auch in den letzten Jahren innenpolitisch also wirklich sehr, sehr gebeutelt wurde von Demonstrationen, Veränderungen, Brand des Parlaments, übrigens einem wunderbaren historischen Gebäude, das ich im Jahr 2019 noch persönlich besuchen durfte, als ich dort auf einem offiziellen Besuch war. Nepal war, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber Schwerpunktland in der österreichischen Entwicklungskooperation, Kulturkooperation. Und ich habe damals Nepal und auch Bhutan besucht. Nepal und Bhutan sind geopolitisch gesprochen wirklich in einer schwierigen Lage. Sie sind in gewisser Weise zwischen China und Indien in der Zange und suchen daher natürlich auch immer wieder nach Partnern, um auch andere Ansprechpartner zumindest zu haben für ihre Wirtschafts- und Außenpolitik. Man kann jetzt nur in gewisser Weise sozusagen ein kleines Hoffnungszeichen setzen, dass vielleicht aufgrund der vielen technischen Fragen, die auch zusammenhängen, diesen Hydro-Power-Tunnel, der da offenbar auch betroffen ist, wo viele Ingenieure ums Leben kamen, dass sowohl die Volksrepublik China als auch Nepal vielleicht ein neues Kapitel ihrer Beziehungen aufschlagen können. Und das ist jetzt sehr, sehr idealiter gesprochen. Ich weiß, dass ich da fernab von der Realität bin, aber vielleicht ein neues Kapitel, das für etwas wie eine etwas mehr Fairness sorgen könnte. Ich weiß, dass das völlig idealistisch ist und ich bin auch hier weit weg. Ich würde nicht behaupten, ich kenne die Situation, aber ich habe mich ein wenig mit ihr vor einigen Jahren beschäftigt.
Ja, Frau Kneißl, auch von meiner Seite wirklich mein Beileid an all die Opfer, die Familien. Das zerbricht einem das Herz. Auch die Aufnahmen, die im Netz kursieren, sind wirklich dystopisch und kaum zu beschreiben, welch schlimmes menschliches Leid das auslösen kann. Ja, aber Frau Kneißl, dennoch, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. An Sie vielen Dank, wie immer, für Ihre Zeit, für die Erkenntnisse, für Ihre Einschätzungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch, Frau Kneißl, ein angenehmes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, auch Ihnen einen guten Sonntag und eine hoffentlich friedliche Woche. Ich hoffe, die Schlagzeilen des deutschen Boulevards von wegen nächste Woche Krieg zwischen Deutschland und Russland gehen fehl.
Dem kann ich nur beipflichten. Und ja, jetzt wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Bleiben Sie friedlich, bleiben Sie wohlauf in diesen wirklich angespannten, hochbrisanten Zeiten. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Ciao.
Unipolar Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.